Sorry für die Verspätung beim Aufbau hier. Aber wir haben einen neuen Kameramann, freuen uns darüber. Ich hoffe, Sie auch. Ja, können Sie ruhig mal klopfen. Ich hoffe, Sie nutzen und schätzen die E-Lectures auch. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, ist leider auch ein bisschen umfangreich, das Thema. Wir werden sehen. Daten, Informationen, Wissen. Aber bevor wir einsteigen, ja, ich habe am Wochenende mal genauer in die Lernplattformen geschaut und stelle schon fest, dass gerade in EPR weniger Aufgaben abgegeben wurden. Was haben Sie das Gefühl, dass das zu schwer war oder die EPR 3? Ja, ja, natürlich, ja, das ist jetzt so. Wissen Sie, das ist mein Einschätzungsproblem. Das können Sie mir auch nicht abnehmen, ich weiß das. Wenn ich frage, war es schwer, müssen Sie ja sagen. Es geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite, also tatsächlich ist es weniger geworden, wir werden das nochmal weiter beobachten. Aber vielleicht gibt es etwas, was ich gleich heute jetzt hier vorab ankündigen will. Bitte vergessen Sie nicht, dass morgen 10 bis 12 wieder die Veranstaltung Einführung in das Studium ist. Und unser Thema als Vorlesung in Hörsaal 5, also hier drunter, Römisch 5. Und mein Thema ist, ich glaube, sehr wichtig für Sie. Nämlich das erste ist Lernen. Wie funktioniert das überhaupt und wann funktioniert das bei Menschen, bei allen? Und das zweite ist Motivation und Selbstmotivation. Also nur diese beiden Themen. Einfach mal ein paar Einblicke da rein. Was kann man machen, hey, wenn das in mir so ein bisschen brummelt? Kann ich da überhaupt was dran machen? Und ich sage Ihnen, Sie können da was dran machen. Sie müssen es halt nur wissen, nachvollziehen und ausprobieren. Also bitte tun Sie sich selbst den Gefallen, versuchen Sie daran teilzunehmen. Ich glaube, dann schauen Sie sich am besten die E-Lecture an. Auch morgen soll wieder aufgezeichnet werden. Und Sie können mich aber auch in PRG jederzeit nach dem einen oder nach der anderen Sache fragen. Okay. Ja, die Frage ist, ob es da Probleme gibt. Unser heutiges Thema hat nichts mit Programmierung zu tun. Ich möchte Sie aber nochmal daran erinnern, EPR, die Aufgabe 5, ist eine große Programmieraufgabe, 2 Wochen Zeit. Also nutzen Sie die Gelegenheit, in dem Tutorien in dieser Woche Ihren Tutoren konkrete Fragen zu stellen. Bereiten Sie sich vor. Machen Sie sich selber die Fragen, wenn Sie Schwierigkeiten haben. Ja? Fragen Sie ganz konkret. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was Sie fragen sollen, aber ich denke, die eine oder der andere wird Probleme damit haben und nutzen Sie die Möglichkeit, diesen persönlichen Berater, diese persönliche Beraterin direkt zu befragen. Und noch eins, sollten Sie keine klare Auskunft bekommen, dann wenden Sie sich an den Carsten Heb oder an mich. Die E-Mail-Adressen kennen Sie oder finden Sie im Internet. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Ihnen zu helfen. Also nicht scheuen, es ist wichtig, dass Sie dabei sind. So, und jetzt noch ein bisschen was Gutes. Wo sind wir? Ja, wir sind hier unten. Wissen Sie, was das heißt, dass wir da unten sind? Halbzeit. Ist kaum zu glauben, ne? Wenn Sie mal diese paar Wochen jetzt zurückdenken, was wir da alles geleistet haben, was Sie da geleistet haben, was ich gefordert habe, was Sie lernen sollen. Ja, die Hälfte des Semesters ist de facto mit dieser Vorlesung auf jeden Fall um. Es folgten nur noch Kleinigkeiten. Heute, wie gesagt, nicht zum Programmieren. Die Kleinigkeiten stehen dann hier noch, was noch kommt. Also, Sie haben noch einiges zu programmieren, aber die Hälfte der Vorlesung ist erledigt. So, um was geht es denn heute? Es geht um wirklich Kernelemente der Informatik. Daten, haben wir uns mit beschäftigt. Datenstrukturen kennen Sie inzwischen, dass man das machen kann. Der Namensgeber eigentlich für dieses Fach, Informatik, kommt ja von Information. Ja, Sie müssen schon wissen, was Information ist in unserem Sinn. Ja? Und auch wissen. Und wie die Informatik diese Gebiete einteilt. Grundlegend dafür ist die Abstraktion, die damit einhergehende Modellbildung. Wir werden das aber gleich genauer betrachten. Sie müssen lernen, heute eine Syntax zu notieren. Die Syntax beschreibt immer die Struktur der Information, werden wir aber noch genauer anschauen. Sie werden nicht in dieser Vorlesung lernen, aber es gehört dazu, es gehört zum Stoff, etwas über das Abtasttheorem abtasten. Was heißt das eigentlich? Das ist die Begründung, warum wir diese vielen Probleme dieser Welt mit realen Größen, Raum und Zeit, warum wir das überhaupt in einem Digitalrechner behandeln können. Das müsste Sie kribbelig machen, denn da haben wir ein Kontinuum. Raum und Zeit sind kontinuierliche Größen, nicht diskret. Gibt es keine kleinste Größe von Längen, es gibt keine kleinsten Größen von Zeit. Es ist kontinuierlich, immer wieder teilbar. Zwischen zwei Werten können Sie immer einen mittleren Wert finden. Und trotzdem, obwohl im Digitalrechner alles diskret ist, der Speicher einmal zu Ende ist, was auch immer, können Sie das im Rechner behandeln. Warum? Welche Fehler machen Sie möglicherweise? Wie kann man zumindest die Fehler vermeiden? Kann man sie nicht? Wie kann man sie kontrollieren? Das wollen wir uns da anschauen oder schauen wir an. Den E-Kurs, der war noch nicht so ganz, ganz klasse, sage ich mal. Den habe ich am Wochenende versucht zu überarbeiten, bin nicht ganz fertig geworden. Aber das kommt im Laufe der Woche auf jeden Fall heraus. Wahrscheinlich morgen Abend. Und noch etwas ganz Großes, nämlich die Elemente der Shannon'schen Informationstheorie. Shannon war Mathematiker, aber immer der Informatik verbunden. Und er hat eigentlich etwas geschaffen, was für uns unmittelbar und zentral ist. Sowohl in der Informatik, also in der Mathematik, kommt es wieder in Stochastik für Informatiker. In der Theorie kommt Shannon auf jeden Fall vor. Und auch bei uns. Okay, und das ist unser Programm und ich muss ein bisschen zügig machen und nicht zu viel dazu erzählen. Wir verbinden zunächst erstmal die beiden Begriffe Daten und Information und machen uns klar, was ist der Unterschied. Dann wollen wir diese Dinge auch messen in irgendeiner Form. Und die zentralen Begriffe dazu sind Bits und Bytes. Dann betrachten wir Informationen ein bisschen genauer, und zwar die verschiedenen Ebenen der Information, die syntaktische Ebene, also die Strukturebene, die semantische Ebene, die Bedeutung und die Pragmatik, der Anwendungskontext. Dann springen wir ganz schnell in die Shannon'sche Informationstheorie, machen noch ein bisschen Syntaxnotation, sprechen kurz über Wissen und fassen alles zusammen. Also Sie haben ein anständiges Programm heute vor sich. Und ich versuche, Sie jetzt dadurch zu führen. Ganz streng, also so wie die Frau Adler das machen würde, können wir diese Begriffe und wollen wir sie nicht definieren, Daten und Informationen. Wir wollen sie präzisieren, ihre Verwendung klären, ihre Eigenschaften und die Zusammenhänge kennenlernen. Es ist hier im Bereich der praktischen Informatik, ist das nicht so wichtig, dass wir es streng definieren. Was sind denn nun Daten? Englisch heißt es Data. Einzahl ist Datum, das Datum. Aber wir benutzen es meistens im Plural. Und das ist das Gegebene. Ja? Das ist schlicht und einfach das Gegebene, das ist für uns auch das Gegebene, das, was im Speicher steht. Und es ist nichts anderes als maschinenlesbare und bearbeitete Repräsentationen von Informationen. Das heißt, die Daten, die im Speicher stehen, die Bits, werden durch eine Abbildungsvorschrift, Alpha, abgebildet auf Informationen. Das dürfte Sie jetzt gar nicht mehr verwundern. So ein Oktett, so 8 Binärziffern, können, je nachdem, welcher Datentyp hinterlegt ist, sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, also unterschiedliche Informationen repräsentieren. Mit der einen Abbildungsvorschrift Alpha 1, die sagt, dieses Oktett ist ein ASCII-Buchstabe, würden wir als Information den Buchstaben X herausbekommen. Haben Sie einen anderen Datentyp, sagt Alpha 2, dieses Oktett ist eine Dualzahl, dann würden Sie das Ergebnis 88 als Dezimalzahl, als Wert bekommen. Also das irritiert Sie schon gar nicht mehr. Dieselbe Darstellung kann höchst unterschiedliche Informationen kodieren. Da ist ein neuer Begriff, um den werden wir uns noch kümmern. Diese Alpha muss nicht unbedingt, diese Zuordnungsvorschrift muss nicht unbedingt eine Funktion sein. Wir werden gleich aber noch ein bisschen genauer betrachten, was das bedeutet. So, jetzt weiter. Jetzt haben wir geklärt, was Daten sind und die Verknüpfung zu Informationen. Was sind denn jetzt Informationen? Na, Informationen sind eine Folge von Zeichen, deren Elemente einer bestimmten Menge entnommen sind. Und diese Menge, aus der die stammen darf, nennen wir Zeichenvorrat. Wenn es geordnet ist, Alphabet, so A, B, C, D, ist klar, ist geordnet. Ja, man weiß immer, was kommt vor dem anderen in der Ordnung. Und dann nennen wir das Alphabet. Aber auch das Ziffernalphabet, das gibt es auch. 0, 1, 2, 3 bis 9 oder A, B, C, D, E ist genau geordnet, nennen wir Alphabet. Aber ein Alphabet können auch andere Zahlen sein, zum Beispiel Schlüsselworte wie for oder until oder so etwas. Ja? So, und wichtig ist immer, es ist eine Folge, aber keine beliebige Folge, sondern diese Folge von Zeichen müssen einer Syntax gehorchen. Und die Syntax ist das Regelwerk zur Wortbildung, wenn ich einzelne Zeichen habe, Buchstaben. Wie kann ich da ein Wort draus bilden? Oder eben zur Satzbildung, wenn ich Worte als Elemente hernehme. Wenn ich Worte als Zeichenvorrat nehme, alle Worte der deutschen Sprache, dann beschreibt die Syntax der deutschen Sprache, in welcher Reihenfolge, nach welchen Gesetzen, Sätze daraus gebildet werden können. Okay? So betrachten es auch die Linguisten. Zusätzlich, wir haben nicht nur Strukturvorgaben, also Syntaxregeln, wir haben auch eine Semantik. Wenn ich Ihnen was vorerzähle, hoffe ich, dass da irgendwas Semantisches in Ihrem neuronalen Netzwerk da oben hängen bleibt. Davon gehe ich aber ein bisschen aus. Und Sie haben auch eine Pragmatik. Sie sehen, Pragmatik wäre der Anwendungskontext. Manchmal werden diese Begriffe in unterschiedlichen Anwendungskontexten oder in unterschiedlichen Disziplinen, zum Beispiel Linguistik oder Informatik oder Mathematik, ein klein bisschen anders genutzt. Das ist eben auch noch wichtig. So, Anton zum Beispiel, die Zeichenkette A-N-T-O-N, ja, ist nichts anderes als ein Wort über dem Alphabet der lateinischen Großbuchstaben. Ja, so ist das halt. Aneinander wird das gereiht und die Syntax gäbe oder würde das Regelwerk vorgeben. I gleich 42 ist ein Wort über dem Alphabet der Ziffern von 0 bis 9. Unterstellt mal in Dezimalschreibweise mit der Semantik, 42 ist eine ganze Zahl mit dem Wert 42. Also I ist eine ganze Zahl mit dem Wert 42. So, reicht uns das, dass wir eben wissen, okay, hier gibt es ein Datum, das sind Bits, Und da gibt es Informationen und überall gibt es Struktur. Ja, reicht uns nicht, weil in unserem Rechner, und das machen wir jetzt ganz kurz, müssen diese Daten, die die Nachrichtentechniker, die Elektriker unter uns, Nachricht nennen, aber Datum und Nachricht ist wirklich dasselbe, ist also wirklich als Synonym zu sehen. Okay, nur die Leute, die nennen es halt anders. Wir nennen es Datum oder Daten. Die müssen aber auch dafür sorgen, dass diese Nachrichten oder Daten auch irgendwie in der Hardware repräsentiert werden. Entweder durch Impulsfolgen zum Beispiel, dann könntest du sagen, der Impuls ist da, bedeutet, das ist eine 1, der Impuls ist nicht da, bedeutet eine 0 und so weiter und so weiter. Die müssen es in irgendetwas, eine physikalische Größe, reinbringen. Ja? Oder sie können vielleicht auch so eine Funktion, so ein Spannungsverlauf, könnte es auch sein. So, und das nennen die dann, und Sie können es bald wieder vergessen, Signal. Okay? Und da haben wir genau die gleiche Bedeutung. Ein Signal wird durch eine Abbildungsvorschrift abgebildet auf eine Nachricht oder ein Datum. Und Nachricht oder Datum ist eine Bitfolge, besteht aus Bits, also im Digitalrechner zumindest. Und die Leute müssen jetzt die Abbildungsvorschrift realisieren. Also kein Impuls an einer bestimmten Stelle bedeutet eine 0, Impuls da bedeutet eine 1. So, und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, dann können wir das auf der anderen Seite eben auch noch erweitern. Wir haben nicht nur den Übergang vom Signal zur Nachricht oder Datum, von Nachricht oder Datum zur Information. Informationen können unter bestimmten Voraussetzungen Wissen erzeugen. Und jetzt ein Kernsatz. Was sind Daten oder Nachrichten? Sie sind anwendbare oder nutzbare Signale. Kennen Sie die Abbildungsvorschrift nicht, können Sie ein Signal nicht nutzen. Ja? Wenn Sie diese Abbildungsvorschrift, ein Impuls da bedeutet eine 1, wenn Sie die nicht kennen, haben Sie nichts davon. Okay? Also wichtig, es sind nutzbare oder anwendbare Signale. Und das können wir wunderbar weitermachen. Nutzbare oder anwendbare Daten sind Informationen. Das heißt, auch da müssen Sie die Abbildungsvorschrift kennen. In vielen Fällen den Datentyp. Dann können Sie interpretieren, was dahinter steht. Kennen Sie die nicht, haben Sie keine Informationen. Und was ist Wissen? Wissen ist nichts anderes als nutzbare oder anwendbare Informationen. Das wird zu Wissen. Die Frage ist, ob das so eine einfache Relation ist, weil da kommt ja auch noch so Geschichten wie Lernen, kommt da ja noch rein, wie Gedächtnis und so weiter und so weiter. Man kann es so modellieren, aber es ist sehr, sehr einfach. Übrigens, diese Definition von Daten, Information und Wissen, so auf diese einfache, auf diesen Kernsatz zurückzubringen, auf anwendbar oder nutzbar, ja, das ist schon ein bisschen vereinfachend, man kann immer da länger drüber diskutieren, aber wir benutzen es hier so. Und wir müssen prinzipiell also nur diese Interpretationsvorschriften kennen. Dies und nicht mehr. Und was heißt das? Diese Interpretationsvorschriften kennen und anwenden. Da kommen wir sofort zu einem weiteren wichtigen Begriff. Das ist nämlich das Kodieren und das Dekodieren. Ein Signal dekodieren, Abbildungsvorschrift anwenden, heißt nichts anderes als aus dem Signal Daten zu erzeugen. Und wenn wir das Dekodieren nennen, dann wissen wir auf der anderen Seite, kann man das natürlich auch kodieren und das ist der umgekehrte Weg. Also Nachrichten zu Signalen machen. Das würden wir Codieren nennen. Okay, das geht natürlich so weiter und das ist eigentlich ganz trivial. Das geht auch hier. Und so bezeichnen wir es auch. Also Codieren und Dekodieren hat sehr viele Bedeutungen. Bitte merken Sie sich das. Okay? Und noch eins mehr. Dieses Codieren oder Dekodieren erlaubt auch ein Umkodieren. Also es können Daten mit einer Berechnungsvorschrift, wie auch immer, von einem Datum kann ein anderes Datum erzeugt werden. Gibt es eine Abbildungsvorschrift zur Information, dann wird da unter Umständen auch eine andere Information raus erzeugt. Das heißt, Information kann umkodiert werden, wieder zu Information. Das nennen wir dann wirklich umkodieren. Und ohne das jetzt lange zu diskutieren, sage ich hier, eine Codierung muss eine Abbildung sein. Eine Abbildung ist eine berechenbare und eindeutige und in der Regel umkehrbare Funktion. Wie bezeichnen wir dann diese Funktion? Irgendwie schon mal in Mathe was gemacht? Hat Koya Okland Ihnen überhaupt was beigebracht? Bijektiv, genau. Ihr seid ja toll. Ja, genau. Diese Abbildung muss in der Regel bijektiv sein. Aber dieses Codieren und Dekodieren, im Jargon übrigens Codec genannt, also Codieren, Dekodieren, Codec, ja, das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Es kann zur Speicherung erfolgen. Ja? Also wenn Sie Signale, wenn Sie Daten kodieren, um sie zu speichern. Auf einer CD brennen Sie ein Loch, sonst verändern Sie irgendwelche Zustände in Halbleitern. Es kann zur Übertragung erfolgen. Und da zum Beispiel, um den Übertragungsaufwand zu reduzieren. Es kann zur Berechnung erfolgen, es kann zur Komprimierung erfolgen. Sie wissen, Sie alle kennen den Begriff JPEG, JPEG-Bilder. Das sind komprimierte digitale Bilder. Ja, komprimiert. Es kann aber auch zur Verschlüsselung sein. Ja, also Daten kann man verschlüsseln. Dann ist das Prinzip, dass das Codieren meist sehr viel einfacher ist als das Dekodieren, aber mit Absicht. Und zwar immer dann, wenn Sie den Schlüssel nicht kennen. Ja, das sind also sehr ungleichgewichtige Funktionen. Betrachten wir nicht weiter. Sie müssen nur das The Big Picture haben. Oder eine Codierung kann auch eine Grafik sein. So wie ich es hier gemacht habe, niemand sagt, was die Signale im Detail sein werden, was Daten im Detail sein werden, genau sein werden. Diese Zusammenhänge sind das Wichtige. Wir machen uns noch ein bisschen was Beispiel, Beispiele für Codierungen. Bis morgen, see you tomorrow. Was ist das? Naja, so wie es da steht, sind erstmal Daten, aber zwei Daten mit der gleichen Information, eben nur in einer anderen Sprache. Das ist das Entscheidende, auch das geht. Zwei Daten zeigen auf dieselbe Information. Was ist das nächste? TA2, C2. Bioinformatiker hier? Ja, dann müssen Sie das wissen. Warum? Gute Frage. Kommen Sie morgen in die Vorlesung, reden wir das, wenn wir über Motivation sprechen, besprechen wir dies. Was ist das? Ja, das ist was ganz Verrücktes. Das ist nämlich Desoxyribonukleinsäure. Ja, Es ist einfach eine Fachsprache. Die Leute kodieren das manchmal so. Und das Schlimme ist, das muss gar nicht allgemein verständlich sein, weil solange die in ihrer Umgebung arbeiten, ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, er lernt es garantiert noch. Seelöwe gesichtet. Es ist ein Datum. Aber was heißt es? Welche Informationen haben Sie davon? Sie zum Beispiel. Ja? Wahrscheinlich nicht, sondern das ist eine maskierte Geheimsprache. Das ist nämlich ein Stichwort. Wenn ich sage, Seelöwe gesichtet, meine ich damit, das ist die Information, hey, die Bullen sind unterwegs oder irgend so etwas. Das ist verabredet. Ja, ich habe nichts Böses gesagt. Vielleicht meine ich ja die Bullen. Okay. Sehen Sie die Zusammenhänge? Ich glaube, das ist wichtig, das zu erkennen. Und, das wollte ich ja nicht. Was ist denn das? Was ist denn Lirpa? Es stand ja eben schon da, ja. Das ist also nichts anderes als April. Meine Geheimsprache ist also die, ich kehre in einem Wort die Reihenfolge der Buchstaben immer um. Das ist natürlich eine triviale, eine blöde Geheimsprache. Aber bei Lirpa werden Sie vielleicht gar nicht so einfach auf April gekommen. Solange Sie nicht die Dekodierungsvorschrift kennen. Kennen Sie die Dekodierungsvorschrift? Nochmal, dann ist alles okay. Okay, damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge geschafft. Wir wissen, was Daten sind, wir wissen, was Signale sind, wir wissen, was Informationen sind und wir kennen den Zusammenhang. Aber wie wir Menschen sind, wir möchten auch gerne alles wiegen. Oder wir möchten eine Einheit für Daten haben und eine Einheit für Informationen. Wir möchten ja wissen, wie viele Informationen habe ich denn? Oder wie viele Daten kriege ich auf ein Speichermedium? Und da das zentrale Element für uns in Digitalrechnern ist das Bit. Bit. Okay? Und Bit kann immer die Antwort, ein Bit kann immer die Antwort auf eine Frage geben, zum Beispiel ist das Ja wahr oder Ja oder Nein, wahr oder falsch, links oder rechts, je nach Anwendungskontext. Immer dasselbe Bit. Wir schreiben heute immer 0 und 1, das wissen Sie schon. Früher hat man aber auch 0 und L geschrieben, gerade bei den Elektrotechnikern. Die L war für das 1 nicht wichtig. Woher kommt das? Bit ist eine Wortkreuzung aus Binary Digit, binäre Ziffer. Okay? Und wurde schon in den 40er Jahren vorgeschlagen, aber dann wirklich richtig berühmt durch Claude Shannon, der nämlich dieses Bit interessanterweise dann als Einheit für Information benutzt hat. Und das ist richtig und gut. Also das Bit ist sowohl eine Einheit für die Daten als auch eine Einheit für den Informationsgehalt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mit einem Bit kann man aber eine ganze Menge machen, zum Beispiel sowas. Man kann mit 3 Bits 8 verschiedene Richtungen, nämlich die hier auf der Windrose angegebenen Richtungen, wunderbar kodieren. Ja, das ist dann der Code, das nennen wir den Code oder auch mit C geschrieben, und aber nie mit T hinten, ne? Nur ein kleiner Hinweis. Ja. Dieser Code ist natürlich nutzbar. Und kennen Sie ihn? Kennen Sie diese Abbildungsvorschrift? Ich versuche Ihnen die Begriffe so in die Birne zu hauen, dass das überhaupt nicht mehr rausgeht. Dann können Sie mit diesen Angaben was machen. Gut, technische Realisierungen sind für uns nicht so wichtig, da quälen Sie dann die Hardware-Leute mit. Aber das ist einfach das Stärke. Dieses eine Bit lässt sich sehr, sehr leicht realisieren, hardwaremäßig. 2 Zustände, Schalter ein aus, Schaltzustand eines Transistors, geringer Widerstand oder hoher Widerstand, vorhanden sein oder nicht vorhanden sein von Spannungen. Da kann die Abbildungsvorschrift auch komplizierter sein, also so bei TTL-Technik, uralte Technik, aber zwischen 0 und 0,8 Volt, da würde es eine 0 bedeuten, von 2,4 bis 5 Volt eine 1 und dazwischen, sagt die Abbildungsvorschrift, ist es undefiniert, also ist ein fehlerhafter Zustand. Die Magnetisierung rechts herum oder links herum auf einer Festplatte, ein Loch oder eine Vertiefung in der CD oder DVD. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, genau dieses eine Bit zu realisieren. Und jetzt noch eins. Da haben Ihnen Ihre Vorgänger wieder keinen Gefallen getan. Manche schreiben Bit groß und andere schreiben Bit klein. Und die Frage ist immer die Frage, warum? Das muss Ihre Schlüsselfrage sein. Warum ist das so? Das wollen Sie doch wissen. Wollen Sie doch wissen, oder? Ja. Naja. Warum? Naja, ich kann es Ihnen auch nicht genau sagen. Kann sein, dass der Unterschied zwischen Schreibung von Substantiven im Deutschen und im Englischen ist. Auf jeden Fall hat sich so ein bisschen was eingebürgert. Aber leider wird das nicht ganz einheitlich genutzt. Aber das Element in einer Folge von Binärwerten, also sagen wir das dritte Bit, also 1, 0, 1, 1, 0, meinetwegen von hier gezählt, das erste, sagen wir mal, nullte, erste, zweite, dritte Bit, dieses Bit, dann würden wir es üblicherweise groß schreiben. Also üblicherweise, nicht alle Autoren halten sich daran, das muss man sagen. Als Stelle in einem Stellenwertsystem, dann wäre es genau andersrum, dann wäre das hier die 2 hoch, wie viel Stelle? 2 hoch 2, ja? Okay, das würden wir auch groß schreiben, wenn wir dieses Bit meinen. Als Speicherzelle, also so ein Stückchen, was Sie sich heute gar nicht mehr angucken können, aber früher konnte man das, da war dann so ein Ringkern und mit Drähten dadurch und so. Das würden wir auch sagen, ein Bit. Aber wenn wir es als Einheit für die Datenmenge benutzen oder als Einheit für den Informationsgehalt, das werden wir jetzt gleich noch besprechen, dann schreiben wir es üblicherweise klein. Und in manchen Programmiersprachen gibt es das Bit auch als Datentyp und dann schreiben wir es in der Regel auch groß. Okay. Nicht so ganz wichtig. Aber wie viele Bits haben wir denn so in unserem Computer? Was meinen Sie, wie viel ich hier habe? So ein Speicher. Ein Hauptspeicher. Ja, schätzen Sie doch mal. Wie viel Bits habe ich da als Hauptspeicher? 64? 64 Bit? Das wäre aber nicht viel. Ja, Hauptspeicher. 500 Gigabyte, das wäre sehr viel. Aber Sie haben genau das Schlüsselwort gesagt, nämlich ich brauche Präfixe. Kilobit, Megabit, Gigabit, Terabit, Petabit, Terabit, Exabit, Zettabit und Jottabit. Sind alles zu gründen. Sind die üblichen Präfixe um 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9, 10 hoch 12, 10 hoch 15, 10 hoch 18, 10 hoch 21 zu benutzen. Übrigens, Leute, nur mal, wie schnell sich die Informatik entwickelt. Als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde, nicht mal als Student, das war 1981, ja. Da hatten wir in unserer Arbeitsgruppe einen Rechner, der hatte sage und schreibe eine Festplatte von 2 Megabyte. Das wären 16 Megabit. Das heißt, das war irgendwo so etwas da oben, da in der Größenordnung. Das war groß und das war toll. Ist jetzt so ungefähr noch keine 30 Jahre her. Doch, 30 Jahre her. Wenn wir heute über große Speichermengen sprechen, dann sprechen wir über mindestens Terabit. Also 20 Terabit haben wir jüngst gekauft, kostet fast nichts mehr, 3.000 Euro. 3000 Euro für 20 Terabit. Okay. Große Mengen, da sprechen wir über Exabit, große Speichermengen oder sogar Zettabit. Das ist wahnsinnig, wie sich das entwickelt. Und da sehen Sie auch, dass wahrscheinlich in Ihrem Berufsleben Sie nochmal über Jottabit, das, was Sie sonst gar nicht kennen, sprechen werden. Total verrückt. Total verrückt. Aber das macht es eben so Spaß. Deshalb macht es auch so viel Spaß, weil die Welten verändern sich. Nun gibt es einen großen Unterschied. Wir sind ja gewöhnt, alles ins Binärsystem zu bringen. Und, 10 hoch 3, das heißt 1000, ist nicht so eine wirklich schöne Binärzahl. Aber 1024, das ist genau 2 hoch 10. Also 2 hoch 10 ist gleich 1024. Hey Leute, und dann wäre es doch gut, wenn wir jetzt nicht diese Kilo mit 1000 benutzen, sondern wenn wir unsere Basis 2 benutzen, also 2 hoch 10 gleich 1024. Und das ging drunter und drüber in der Informatik. Der eine benutzte das, der andere benutzte das. Wenn irgendein Verkäufer Festplatten verkaufen wollte, dann sollten die ja möglichst groß aussehen, dann nahm er die Basis 1000. Ja? Wenn Sie das dann in Ihren Rechner einbauten und das Betriebssystem durchzählte, nahm es praktischerweise die Basis 1024. Das passiert Ihnen übrigens heute noch. Sie kaufen eine 5 GB Platte oder 4 GB Platte, schieben die in Ihr System rein und das System sagt 3, irgendwas Gigabyte. Warum? Weil Ihr System auf der Basis zählt und der Verkäufer natürlich die kleinere Basis gewählt hat, weil er möchte ja möglichst viel verkaufen immer. Soll ja groß aussehen. Okay, der nimmt die andere. Und da hat sich dann irgendwann mal die IEC, das ist eine Elektrikervereinigung, oder ISO, ja, die hat sich dann da Gedanken drüber gemacht und hat dann da nochmal Vorsilben für gemacht. Also anstelle von Kilobit sagt man dann Kibibit. Anstelle von Megabit sagt man Mebibit. Problem mit diesen ganzen Sachen, das ist jetzt korrekt und richtig. Und seit wie vielen Jahren genormt? Seit 2000. Da war schon die Second Edition. Problem ist, kein Arsch hält sich dran. Entschuldigung, um das so deutlich zu sagen. Es geht runter und drüber immer noch. Sie müssen es wissen, es ist nicht klar, wenn jemand von Gigabit spricht, welche Basis meint er. Also immer sofort nachfragen. Immer nach dem, was benutzt du und warum benutzt du das. Also, die angegebenen Präfixe sind die korrekte Version, aber auch, ich vermute, auch in Ihrem Berufsleben wird sich keiner mehr daran halten. Also das ist eben der Trick. Man kann damit täuschen, Festplatten mit größeren Werten verkaufen, und alles Mögliche. Bei Übertragungsraten übrigens genau dasselbe. Okay. Aber das Bit ist jetzt als Speicherzelle, das Bit in einem Rechner ist meistens nicht allein adressierbar. Ich kann nicht ein einzelnes Bit adressieren oder ansprechen. Okay? Das heißt, was ist oft die kleinste Einheit? Das sogenannte Byte. Und das ist nun wirklich ganz einfach, denn ein Byte sind 8 Binärstellen, also streng genommen ein Oktett. Das ist ganz oft die Einheit, die ich in einem Rechner ansprechen kann. Und im Übertragungskontexten wird auch oft von Oktets gesprochen. Das sind nichts weiter als 8 Bit. Wir sprechen häufig von einem Byte. Und das ist eine Maßeinheit für die Größenangaben für Datenmengen. Aber das wussten Sie längst. Und dann gibt es noch sowas, eine Datenmenge von 2 Nibbles. Auch das kommt manchmal vor. Ein Nibble sind 4 Bit und 2 Nibbles sind dann 8 Bit und 2 Nibbles sind wieder 1 Byte. Ich kann nichts für diese Begriffe. Woher kommt das, 1 Byte? Wer weiß es? Was wissen Sie denn? Ach so, deshalb sind Sie hergekommen, ja. Sie wollen es erfahren. Was ist, woher kommt das? Wer hat das erfunden? Auch eine interessante Geschichte, aber das müssen wir schnell machen. Es war Werner Buchholz, also ein gebürtiger Deutscher, der bei IBM 1956 gearbeitet hat. Und ursprünglich hat er mit einem Byte ein 6-Bit-Einheit bezeichnet, weil das war die Wortbreite dieses Computers. Okay? Und das heißt nichts anderes als ein Bissen. Byte, aber mit I geschrieben. So, schön überlegt, ein Byte, 6 Bit. Was kam? Wie auch heute, Speicher wurde immer billiger. Da haben sich die Hardware-Leute entschlossen, nee, wir machen keinen Rechner mit 6-Bit-Wortlänge, wir machen einen Rechner mit 8-Bit-Wortlänge. Okay? Haben sie auch dieselbe Maschine, die sie gebaut haben und geplant haben, haben sie umarrangiert. Es waren jetzt 8-Bit. Und da hat sich der Buchholz gedacht, dass, wenn ich das jetzt auch wieder Byte nenne, dann kommen die Leute grundsätzlich durcheinander. Also hat er es Byte genannt, aber BYTE geschrieben. Okay? So, das war es wohl, das ist die Geschichte des Begriffs Byte. Es gibt aber auch andere Klugscheißer, die das erklären wollen und die sagen dann, dass Byte steht für By-Aide. Quatsch, ja. Das sind Bakronyme, also nachträglich aufgeladene Bedeutungen. Okay? Das ist nicht so wichtig. Jetzt kommt, und die Damen und Herren werden jetzt wieder wirklich was verpassen. Ja, das wären Halbbytes, sind die Nibbles. Ja, genau. Gibt es auch. Gibt Programmiersprachen, die das auch als Datentyp haben. Jetzt kommt nochmal wirklich was Wichtiges. Das müssen Sie wirklich verstanden haben. Und zwar geht es jetzt um die Sache, die man alle machen kann mit Informationen. Ja, wir wissen, Informationen kann man mit Daten kodieren. Denken Sie an diese Windrose, Nordwest hieß dann 001 oder so. Okay? Das ist Codierung. Kommt vor in der Nachrichtentechnik und Informatik. Syntax ist die Struktur bei dieser Windrose ganz einfach. Das ist eben genau 3 Bits. Und es ist wichtig, erstes, zweites, drittes Bit, die haben unterschiedliche Bedeutungen. Okay? Kommt vor in formalen Sprachen, damit werden Sie wirklich noch gequält mit Syntax, kommt aber auch vor in der Linguistik. Sie wissen, auch Ihr Deutschlehrer, Ihr Englischlehrer hat Sie mit Syntax gequält. Okay? Ist eben in verschiedenen Sprachen verschieden. Die Semantik. Natürlich müssen wir wissen, was es bedeutet. Okay? Denn Information, ohne die Interpretationsvorschrift zu haben, ist nicht anwendbar. Also wird es bei uns nie zu wissen, zu etwas, was uns weiterhelfen kann. Mit der Semantik beschäftigt sich sowohl die Semiotik, das ist die Lehre von den Zeichen und der Bedeutung der Zeichen, und auch in der Informatik. Und Pragmatik, naja, Anwendungskontext ist auch da. Ihre Kommilitonin hatte schon recht. Ja, es gibt unterschiedliche Sprachen und die sind eben auch oft für unterschiedliche Anwendungskontexte. Also wenn ich von 8000 verschiedenen Programmiersprachen spreche, dann oft auch deshalb, weil es in unterschiedlichen Anwendungsbereichen genutzt wird. Okay, damit schließen wir den ersten Teil ab. Sieht jetzt fast so aus, als wenn wir schon die Hälfte hätten und das wäre eigentlich auch gut so. Aber wir haben noch einiges vor uns. Und zwar vor allen Dingen die Grundzüge der Shannon'schen Informationstheorie. Sie haben jetzt die Chance, hier sich nochmal 15 Minuten zusammenzureißen und zuzuhören. Dann haben Sie etwas für das nächste Übungsblatt wirklich gelernt. Zweitens haben Sie was für die Klausur gelernt, weil ich habe bisher noch keine Klausur geschrieben, in der diese Zusammenhänge nicht abgefragt wurden. Und das Zweite, noch mal eine Viertelstunde Syntaxnotationen. Und dann kommt zwar was ganz Spannendes, aber da können Sie sich entspannen. Wir können hier nicht KI, künstliche Intelligenz machen, und ich werde ein bisschen lästern über die Kollegen, die das machen. Ja? Okay, was gehört vielleicht zu einer der großen Lügen der Informatik? Informatiker sind gute Lügner. Sie auch? Nee. Ah. Gut. Also, noch einmal kurz zusammengefasst. Grundzüge der Informationstheorie. Jetzt betrachten wir mal die Zeichenfolge. Informatik ist spannend. Diese Zeichenfolge. Was fällt uns sofort auf? Die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben ist nicht dieselbe. Also, in diesem Satz tritt das N ganz besonders häufig auf. In der deutschen Sprache ist es aber noch ausgeprägter beim E. Im Mittel betrachten wir alle Wörter, die zur deutschen Sprache gehören, dann ist E am häufigsten da. Und T ähnlich häufig, also E zu 14,7%, N zu 8,8% und das X eben nur zu 0,01%. Also, jetzt folgende Frage. Welche Information gibt mir das Auftauchen dieses ersten Zeichens? Sie wissen als Pragmatik, Krömker möchte jetzt ein Wort schreiben. Könnte ja sein. Und er beginnt mit einem X. Erster Buchstabe des Wortes. Sie wollen jetzt wissen, was will er denn schreiben? Ja, was machen Sie da? Da schlagen Sie das Wörterbuch auf und gucken nach, wie viele Wörter fangen mit X an. Okay? Würden Sie wahrscheinlich alle so machen. Und dann kommen Sie vielleicht darauf, auf 1000 sowas, so Xantippe, Xenon. Könnte ja sein, dass ich das schreiben will. Wenn ich aber als ersten Buchstabe ein E schreibe, was ist dann? Ja, mit E, da gibt es Ernte, Essig und so weiter. Ganz, ganz viele Worte. Das heißt im Umkehrschluss, bei X als ersten Buchstaben gibt es wenige Worte. Das heißt auch wenige Fortsetzungsmöglichkeiten. Bei E ganz viele Worte, viele Wortfortsetzungsmöglichkeiten. Also, das X hat Ihnen viel mehr Informationen gegeben als das E. Oder mit anderen Worten, und darauf kam es Shannon an, der Grad Ihrer Unsicherheit, der Grad Ihrer Unsicherheit wird verringert, wenn Sie Informationen hinzufügen. Also schreibe ich XA, ja, gucken Sie wieder ins Wörterbuch, gibt es sehr viel weniger Möglichkeiten. Vielleicht sogar nur noch eins, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Ne, Xaver schreibt sich ja auch so, ne? Xaver könnte es sein, Xantippe könnte es sein. So. Und so reduziert sich Ihre Unsicherheit immer mehr. Okay? Und darauf kommt es an, wenn Sie Informationen kriegen. Und das ist das Wichtige. Damit können wir jetzt die Shannon'sche Informationstheorie in Grundzügen angehen. Er formulierte die übrigens 1948 und er nannte es A Mathematical Theory of Communication. Okay? Und das ist seine Stärke, aber gleichzeitig auch seine Beschränkung. Ganz am Ende kommen wir darauf. Er untersuchte die mit statistischen Methoden. Und auch wenn Sie es nicht wissen, das kann eine Beschränkung sein. Und was wollte er wissen? Er wollte nicht mehr und nicht weniger wissen, als die Frage, wie viel Informationen kann ich über eine Telefonleitung übertragen? Wie viele Bits, so nannte er es dann, kann ich darüber übertragen? Und zwar unter dem Vorhandensein von Rauschen. Denn früher, heute hören Sie das nicht mehr so einfach, so stark, haben die Telefone gerauscht. Und wenn Sie von einem Übertragungsknoten zum nächsten, also wenn Sie eine weite Verbindung hatten, dann sogar ziemlich stark. Und da wusste Shen, okay, da kriege ich weniger Informationen drüber. Und er wollte wissen, wie viel kriege ich denn jetzt da wirklich über die Leitung? Ja? Was geht überhaupt? Er wollte eine Obergrenze oder eine Untergrenze abschätzen. Also was ist theoretisch möglich, eine Obergrenze? Und das werden Sie in der theoretischen Informatik immer wieder sehen. Die Leute suchen nach Grenzen, also Obergrenzen oder Untergrenzen, je nachdem. Okay? Und das wollte er machen. Wie viel kann ich über diese blöde Telefonleitung übertragen? Und da hat er dann den Begriff Bit benutzt für die Menge, für die Einheit dieser Informationen, die er übertragen kann. So. Und wir gehen jetzt mal rein und versuchen das zu verstehen, was dieser Kerl sich da so gedacht hat. Und wir sagen, okay, es gibt eine Quelle und diese Quelle spuckt aus als repräsentative Ausgabe Abracadabra. Jetzt vorsichtig, es wird kein Zaubern, sondern nur die Häufigkeit der Buchstaben in diesem Wort ist charakteristisch für diese Quelle. Wie viele verschiedene Buchstaben kann diese Quelle überhaupt ausspucken? Na, 5 Stück, A, B, D, K, R. So, und selbst in der Grundschule wäre Ihre Lehrerin jetzt hergegangen und sagen, ja, dann zählen wir mal die Anzahl der A's, die Anzahl der B's, die Anzahl der D's, die Anzahl der K's und die Anzahl der R's. Und das können auch Grundschulkinder. Und das können Sie auch. Da habe ich es hingeschrieben. Nur, wir nennen es nicht die Anzahl, sondern wir nennen es die absolute Häufigkeit. Okay, Häufigkeit. Wie häufig tritt das auf? So, und die relative Häufigkeit ist dann durch die Gesamtzahl, das heißt durch die 11 Buchstaben, auszurechnen. Und dann stellen Sie eben fest, dass die relative Häufigkeit 5/11 oder 0,45 ist und so weiter. Und natürlich, wenn Sie alle 11 Buchstaben ausspucken, sind es 1. Woher kommt jetzt der Begriff Häufigkeit? Ich sagte es Ihnen schon, das ist eine statistische Untersuchung, also statistisch-stochastische Untersuchung. Und eigentlich wollen wir Wahrscheinlichkeiten wissen. Häufigkeiten ist etwas, was wir erzählen können. Wahrscheinlichkeiten ist etwas, was wir schätzen können. Okay? Wir wissen es nicht genau, wie lange soll ich denn die Quelle untersuchen, um wirklich eine Wahrscheinlichkeit haben. Aber sagen wir mal so, wir glauben den Statistikern und den Stochastikern, wenn man das lang genug macht, ja, dann kann ich aus die Häufigkeit gleichsetzen zur Wahrscheinlichkeit. Oder formalistisch würde man sagen, ich schätze mit der Häufigkeit die Wahrscheinlichkeit. Das heißt aber nichts anderes, als dass ich als Wahrscheinlichkeit denselben Wert ansetze. So, und jetzt noch etwas. Das Wichtige ist, ich muss auch mit Wahrscheinlichkeiten oder mit Häufigkeiten rechnen können. Und das ist eines der wichtigsten Aussagen, die wir brauchen. Wenn zwei Ereignisse A und B auftreten, ja, dann ist A, und wir benutzen hier dieselben Symbole wie in der Mengenlehre. Wenn wir A vereinigt mit B vereinigt so schreiben, dann heißt das bei uns, es treten die Ereignisse A oder B auf. Okay, A oder B. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich die Häufigkeiten oder auch die Wahrscheinlichkeiten addieren. Vorausgesetzt, A und B können nicht gleichzeitig auftreten. Und das ist immer dann der Fall, wenn ich sage, es kann nur ein Buchstabe kommen. Dann muss es A oder B sein und sie können nicht gleichzeitig kommen. Denn es kann ja immer nur ein Buchstabe kommen. Und dann kann ich einfach, wenn ich sage, es treten die Ereignisse A oder B auf, dann kann ich die Häufigkeiten addieren. Ansonsten muss ich hier die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit für das Auftreten der gemeinsamen, das gemeinsame Auftreten, muss ich das noch abziehen. Und, aber weil das ja gleich Null ist, das gleichzeitige Auftreten von A und B, ist das in Ordnung. So, das haben wir im Grunde genommen hier auch schon gemacht, denn wir haben ja einfach hier die Häufigkeiten addiert und siehe da, da kam die relative Häufigkeit 1 raus. Naja, das ist also wohl richtig. So, und jetzt kommt die erste Definition, die Shannon gemacht hat. Er hat gesagt, ich möchte wissen, wie groß die Information ist, die mir ein Zeichen aus dieser Quelle herausbringt. Also, wie groß ist die Information, wenn ich hier das X erhalte? Oder wie groß ist die Information, wenn ich das E erreiche? Und was hat er definiert? Das kann man nicht beweisen, sondern das kann man dann nur definieren. Er hat gesagt, die Informationsmenge von X, also I von meinetwegen Groß X, ist gleich der negative Logarithmus Dualis von P, von X für das Auftreten dieses Zeichens. Das ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Zeichens, das wir oft gleich der Häufigkeit setzen und da den, und zwar der relativen Häufigkeit, und da der Logarithmus Dualis von. So, und was ist der Logarithmus Dualis? Hallo, Sie studieren, das ist der Logarithmus zur Basis 2. Okay? So. Warum ist das sinnvoll? Warum ist das sinnvoll? Das steht jetzt hier da. Mit steigender Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Nachricht sinkt deren Informationsgehalt. Ja, tatsächlich, das wussten wir auch schon, als wir uns das hier überlegt haben. Hier bei E, wenn es wahrscheinlicher ist, wenn es mehr Wörter gibt, die mit E anfangen, also es ist wahrscheinlicher, dass sie mit E anfangen, dann ist der Informationsgehalt, den ich bekomme, geringer. Okay, so ganz blöd war der Kerl nicht, hat er schon mal richtig gemacht. Es ist immer ein positiver Wert. Warum ist es ein positiver Wert? P von X liegt zwischen, eine Wahrscheinlichkeit liegt immer zwischen 0 und 1, ja. Und ein Logarithmus von einem Wert zwischen 0 und 1 ist negativ. Wussten Sie vielleicht nicht mehr, aber ist so. Und darum steht dieses kleine Minus da oben vor. Weil er wollte als Informationsgehalt, ja, eines Zeichens immer einen positiven Wert. Für Nachrichten mit gegen Null gehender Wahrscheinlichkeit steigt der Informationsgehalt an und geht für P von X gegen Null unendlich. Ja, nehmen wir mal Folgendes an. Nicht nur X ist ja relativ selten, sondern einen zusätzlichen Buchstaben, den es in der deutschen Sprache nicht gibt. Ja? Oder nehmen wir an, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber SZ. Jetzt schauen Sie mal im Wörterbuch nach, welche Worte mit SZ beginnen. Wie leicht, 1. Okay? Würde der Kerl, der Ihnen eine Nachricht schreibt, einen Liebesbrief, würde der mit SZ beginnen, wüssten Sie schon, was er als Wort schreiben wollte, obwohl es vielleicht 40.000 verschiedene Worte gibt. Also, das ist vernünftig, das so zu machen. Bei unabhängigen Nachrichten addiert sich der Informationsgehalt. Also hier, wenn Sie das jetzt ausrechnen, XE und so weiter, je nachdem, addiert sich der Informationsgehalt. Wenn Sie hier den Informationsgehalt von, was weiß ich, 10 Bit haben oder so, dann haben Sie hier viel weniger. Und das, was wir dahinter schreiben, ist, gegen hinter diese Definition, I gleich, da schreiben wir die Einheit hinter. Welche Einheit ist das? P von X ist die Wahrscheinlichkeit. Welche Einheit hat die? Die Wahrscheinlichkeit hat welche Einheit? Eine dimensionslose Zahl, keine Einheit. Okay? Wir haben hier aber ja was Spezielles ausgerechnet. Der Logarithmus einer dimensionslosen Zahl ist auch eine dimensionslose Zahl. Und darum schreiben wir dahinter, streng genommen, und jetzt schreibe ich es auch richtig, klein, Bit. Wir schreiben das einfach so hinter. Das, was hier rauskommt aus dieser Rechnung, das messen wir in Bit. Und warum tun wir das? Wir tun es genau deshalb, weil der Shannon es uns so gesagt hat. Okay? Er hat das definiert. Aber, wie wir festgestellt haben, relativ vernünftig, gar nicht so ganz blöd. Und das hier ist eben die Kurve. Wenn Sie die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Zeichens haben, dann ist die Auftrittswahrscheinlichkeit 0,1. So ist der Informationsgehalt ungefähr 3 Bit. Okay. Ist die Auftrittswahrscheinlichkeit 0,5? Ja, welch ein Wunder. Dann ist der Informationsgehalt 1 Bit. Weil es kann 0 oder 1 sein. Das war ja gerade die Definition auch für Bit. Ja? Also kommt auch richtig raus. Und es geht hier gegen unendlich. Und wenn die Auftrittswahrscheinlichkeit gleich 1 ist, das heißt, wenn Sie wissen, diese Quelle spuckt nur Einsen aus, als a priori Wissen, naja, dann ist Ihr Informationsgehalt gleich 0, weil alles das, was die Quelle machen kann, wussten Sie vorher. Okay. Jetzt noch eins, und das dürfen Sie nicht durcheinander bringen. Das war der Informationsgehalt. Jetzt hat der Shannon sich aber auch gedacht, hey, ich möchte nicht nur eine Nachricht bemessen, wie viel Informationen sie mir bringt, ich möchte auch wissen, wie viel Informationen die Quelle so ausspucken kann. Das heißt, wie viel Informationen kann die Quelle überhaupt geben? Okay? Und das hat er Entropie genannt. Wir wissen, in der Physik ist Entropie anders definiert, aber hier in der Mathematik und Informatik hat er genau dieses Entropie genannt, und zwar typischerweise mit H bezeichnet. Und H von I, von einer Quelle, die Entropie einer Quelle, die Zeichen ausspuckt, ist gleich. Okay, ein bisschen blödes Summenzeichen, aber halt, da habe ich einen Tippfehler gemacht. Ich will es Ihnen gleich korrigieren. Hier gehört natürlich I1, hier gehört I2 hin. Ja. Also bitte korrigieren Sie das im auf den I3 gehört dahin. Okay. Also. Okay. Also. Wenn Sie sich dieses anschauen, dann kennen wir diesen Ausdruck. Minus log. Das kennen wir ja schon. Minus log Logarithmus dualis der Auftrittswahrscheinlichkeit. Und das ist genau der Informationsgehalt. Okay? Und die Entropie einer Quelle ist also nichts anderes als die Auftrittswahrscheinlichkeit eines Zeichens multipliziert mit seinem Informationsgehalt. Okay? Und das alles aufaddiert. Und das ist ein Maß für die Unsicherheit des Empfängers. Das ist wirklich wichtig, dass Sie das verstehen. Denn das ist die Quelle. Und wenn die Quelle sehr wenige Buchstaben ausspucken kann, dann ist ihre Unsicherheit klein. Ja, vielleicht kann die Quelle nur zwei Buchstaben, A oder B, sagen. Dann ist ihre Unsicherheit, was kommt, aber relativ klein. Wenn die Quelle aber sehr viele Buchstaben ausspucken kann, dann ist ihre Unsicherheit groß. Okay? Das heißt, es ist eine Eigenschaft der Quelle, aber diese Eigenschaft der Quelle ist auch gleichzeitig das Maß oder der Grad der Unsicherheit des Empfängers. So, und jetzt wenden wir das mal an. Auf unser Wort Abracadabra. Und wir haben gesagt, Abracadabra, die Häufigkeit der Buchstaben, so wie sie hier vorkommen, ist charakteristisch für die Quelle. Das heißt, diese Häufigkeit entspricht der Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir dann die Entropie dieser Quelle ausrichten, das ist nichts anderes als das, diese letzte Zeile. Das heißt, ich habe jeweils den Informationsgehalt, ich habe jeweils den Informationsgehalt eines Buchstabens ausgerechnet, also A, und dann habe ich das mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, mit der es auftritt. Und das ist dann 0,45 mal 5 Elftel und das ergibt genau dies hier. Also nein, 5 durch 11 mal 100 ergibt genau 0,517. Und wenn ich dieses aufaddiere, dann komme ich auf einen Wert von 2,04. Und was sagt mir jetzt dieses 2,04? Das ist die Entropie der Quelle. 2,04 Bit. Und das ist jetzt etwas leicht Frustrierendes, weil dieses genau sagt, diese Quelle kann ich mit 2,04 Bit kodieren. Aber eben nicht mit 2 Bit. Ist aber auch ganz klar, es sind ja 5 Zeichen und 5 Zeichen kann ich mit 2 Bit nicht unterscheiden. Ja? Ja, da habe ich wahrscheinlich Mist geschrieben. Ja. Also, gucken Sie mal genau, was da stehen muss. Nein, ich versuche es zu korrigieren. Das ist aber irgendwo im Laufe der Zeit entstehen dann mal so Mistgedanken. Aber nochmal, kommen wir zurück auf die wichtige Aussage. Ich kann es mit 2,04 Bit kodieren, aber nicht mit 2 Bit. Aber es ist auch klar, ich müsste 5 Zeichen, also 5 verschiedene Fälle, mit 2 Bit kodieren und das geht eben nicht. Aber mit 2,04 und das ist die gute Nachricht. Und da wollen wir noch gerade hin, wie wir das machen können. Also die Entropie dieser Nachrichtenquelle ist 2,04 und das sagt uns, wir brauchen mindestens 2,04 Bit. Also theoretisch wäre es mit 2,04 Bit kodierbar. Das heißt aber auch, es gibt keine Kodierung, die mit 2 Bit auskäme. Überhaupt keine Chance. Also wieder so eine Schranke. Man kann sich aber 2,04 annähern und das wollen wir noch durchführen heute. Und jetzt die Diskussion dieser Formel nochmal. Was steht da eigentlich drin? Minimalwerte, Maximalwerte. Es lohnt sich immer, solche Formeln mal zu analysieren. Und dazu lohnt es sich auch, und das will ich jetzt gar nicht verheimlichen, dass sich das grafisch aufzuzeichnen. Und die Entropie einer Quelle, aufgetragen über der Wahrscheinlichkeit der Zeichen, und es ist eben hier so, diese Quelle kann nur zwei Zeichen ausspucken, A oder B. Ist die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten von P von A 0,1 zu P von B gleich 0,9, so ist die Entropie dieser Quelle, wie man hier ablesen kann, 0,45. Ist es 0,2 zu 0,8, so ist die Entropie 0,7 und ein bisschen. Die Entropie ist maximal, wenn beide Zeichen die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit haben. Also A und B die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit. Okay. Und jetzt zur praktischen Anwendung. Ich habe festgestellt, die Entropie dieser Quelle ist 2,04 Bit, soll jetzt einen Code entwickeln, einen Code für diese Quelle. Das Erste, was mir einfällt, ist, naja, so ungefähr wie bei meinem, wie bei meiner Windrose, ich kodiere einfach die Fälle und komme dann mit 3 Bit aus. Das würde man einen Blockcode nennen. Dieser Blockcode hat die Eigenschaft, dass er immer gleich lang ist, immer 3 Bit und die anderen Zustände größer als 100 würde ich schlicht und einfach verbieten und wäre glücklich. Dann würde ich sagen, ihr gutes Recht, glücklich zu sein, aber das ist natürlich weit entfernt von der theoretisch möglichen Zahl. So, und jetzt kommt ein Schritt, den Sie auch noch verstanden haben wollen. Und da kommt ein anderer Mensch, nämlich der Huffman ins Gespräch, der das auch durchschaut hat und jetzt folgendes Konstruktionsprinzip angegeben hat. Wenn ich einen Optimalcode erstellen will, also einen Code, der im Mittel nicht viel mehr braucht als die Entropie der Quelle, dann gehe folgendermaßen vor. Also schreibe dir auf die Zeichen selbst und deren Häufigkeiten darunter oder deren Wahrscheinlichkeiten darunter. Und sortiere die. Also links meinetwegen die großen, hinten rechts die kleinen. So. Als zweiten Schritt mache Folgendes. Fasse die beiden kleinsten zusammen. Okay? Weil die nicht gleichzeitig auftreten können, ist deren Auftrittswahrscheinlichkeit, also D oder K, hier diese 0,182, also genau die Summe. Wir hatten uns vergewissert, das sagen die Stochastiker aus, wenn sie nicht gleichzeitig auftreten können, dann ist da einfach, sind einfach die Wahrscheinlichkeiten zu addieren. Zweiter Schritt. Nächster Schritt. Zweiter Schritt steht nochmal wieder oben. Jetzt suche wieder die am wenigsten häufigen, die beiden Elemente, die am wenigsten häufig sind. Okay? Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben dreimal 0,182. Also ich könnte B und R zusammenfassen, wie es hier gemacht wurde. Okay? Ich könnte aber auch R und diesen Knoten zusammenfassen. Ich könnte auch B und diesen Knoten zusammenfassen. Das ist leider nicht eindeutig möglich, wenn ich genau dieselben Wahrscheinlichkeiten habe. Okay, aber sonst, der Algorithmus sagt, suche genau die kleinsten aus. Und wenn es keinen kleinsten gibt, dann wähle irgendwas. Also wähle nicht irgendwas, sondern wähle aus den Möglichkeiten eine passende. Habe ich hier gemacht, ich habe genau B und R zusammengebracht. Das schreibe ich mir wieder da oben hin. Und jetzt aus diesen drei, also A, und diese zwei Verbundhäufigkeiten, wähle die kleinsten. Die kleinsten sind die beiden Verbundhäufigkeiten, die addiere ich wieder. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,546 habe ich entweder ein B oder ein R oder ein D oder ein K. Okay? Also ganz einfach, dieses nur sortieren und die Häufigkeiten zusammenfassen. Und jetzt fange ich an, wirklich zu kodieren. Und sage, ich bestimme das erste Bit. Also was ich dann da aufgebaut habe, nennen wir Baum. Das Ganze nennen wir, und zwar genau genommen, einen Binärbaum. Darum werden wir uns noch kümmern. Und jetzt beginne ich zu kodieren. Das ist das Blaue. Und sage, okay, für das Zeichen, das die größte Häufigkeit hat, oder was die größte Häufigkeit hat, nehme ich eine 1 und die zweitgrößte nehme ich die 0. Das heißt, so habe ich es einfach hier gemacht, habe jetzt hier als erste Ziffer, ich bestimme die erste Ziffer des Codewortes und entscheide mich, ist es ein A, schreibe ich 0, ist es irgendein anderes Zeichen, schreibe ich 1. Und das ist genau dieser Baum. Jetzt gehe ich weiter. Gehe einen tiefer. Wenn ich hier sein will, dann habe ich ja hier schon als erstes Zeichen eine 1, als zweites Zeichen nehme ich hier eine 0, als zweites Zeichen nehme ich hier eine 1. Wieder binärbaumäßig jetzt durchgezählt. Und jetzt komme ich schließlich wieder zu meinem kompletten Code, weil ich ja jetzt wieder ein B, da nehme ich eine dritte Ziffer zu, hier 1, 0 hier vorne, hier eine 0 dran gesetzt, hier eine 1 dran gesetzt, hier 1, 1, hier eine 0 dran gesetzt, hier eine 1 dran gesetzt. Und habe schließlich wieder Codeworte für meine Zeichen B, R, D, K. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einen ungleich langen Code erzeugt. Für das eine Zeichen, das am häufigsten vorkommt, habe ich nur eine Binärziffer zu übertragen. Für alle anderen muss ich für B, für R, für D, für K, muss ich 3 Binärziffern übertragen. Okay. Und dieser Code ist immer eindeutig. Das heißt, kommt in einen beliebigen String, also 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, kann ich immer entscheiden, bin ich hier oben links? Nein, ich habe als erstes eine 1, dann habe ich eine 0, dann habe ich eine 1. Also ist das ein Zeichen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt kommt wieder 1, 0, 1. Wieder 3 Ziffern. Also was wäre dieser Code? Das wäre R und hier nochmal ein R. Und dann 1, 0 geht nicht, da können Sie gleich hinterschreiben, fehlerhafte Übertragung. Was ich Ihnen zeigen wollte war, diese Codeworte sind immer eindeutig interpretierbar. Es gibt eine Abbildungsvorschrift, mit der Sie das Zeichen zurückgewinnen können. Und das heißt immer von links nach rechts lesen und in dieser Codetabelle nachschauen. Das können Sie sich natürlich jetzt auch so aufschreiben. Das heißt, das war der Blockcode, das Plumpe, das Dumme und das ist das halbwegs Intelligente. Jetzt wollen wir aber auch noch ausrechnen, wie das denn mit dem Übertragungsverhalten ist. Und das ist jetzt die gewichtete Codelänge. Das heißt wieder die Wahrscheinlichkeit mit der Zeichenlänge multipliziert, also diese 0,45 mit einem Zeichen multipliziert und das ist ein Rundungsfehler, das war ja noch ein 5 dahinter, ergibt dann diesen Wert. Das heißt, addiere ich das auf, kriege ich 2,091 Bit. Also anstelle von 3 Bit brauche ich jetzt im Mittel nur 2,091. Das ist zwar nicht gleich die 2,04, aber nächstmöglich dran. Okay? Darum nennt man diesen Huffman-Code eben auch Optimalcode. Ich mache sofort Schluss. Ich diskutiere nur noch diesem Punkt. Die Huffman-Kopierung oder die Huffman-Kodierung ist eine sogenannte Entropie-Kodierung. Das heißt, ich gucke nach, wie groß ist die Entropie der Quelle, wie groß ist die Unsicherheit, in der mich diese Quelle lässt, und entscheide dann, was ich mache. Und Basis sind immer die relativen Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten. Die rein statistische Berechnung der informationstheoretischen Entropie ist gleichzeitig auch ihre Beschränkung. Es ist also relativ einfach, Sie werden das auch üben in der Übung, da selber solche Codes zu erzeugen. Und nochmal, tun Sie sich selbst einen Gefallen, sagen Sie nicht, das ist unwichtig, Sie würden sich in der Klausur selber schaden. Diese rein informationstheoretische Betrachtung ist aber auch ihre Beschränkung. Weil nehmen wir eine Quelle an, von der ich weiß, dass sie immer 1, 0, 1, 0, 1, 0 ausspuckt und so weiter, bis immer. Welche, also bis ewig, welche Informationen gibt es Ihnen? Ja, gar keine, weil Sie wissen es ja vorher. Wenn Sie wissen, es war eine 0, dann kommt eine 1 und so weiter. Es gibt Ihnen keine Informationen. Fragen Sie jetzt aber Shannon, rechnen Sie das durch, dann sagt er Ihnen, die Information, die Sie bekommen, ist genau ein Bit. Hallo? Alle Alarmglocken an. Shannon, der war ja auch nicht doof, sagt ein Bit. Sie selber wissen aber ganz genau aus dem Kontext, eigentlich ist das gar keine Information, weil ich weiß es schon längst. Wenn eine 0 da war, kommt eine 1, wenn eine 1 da war, kommt eine 0. Also was ist das? Murks. Alle Alarmglocken müssten bei Ihnen angehen. Also irgendwas muss falsch sein. Frage ist, was ist falsch? Wenn ich Ihnen das jetzt überlassen würde, ich glaube, da hätten Sie eine ganz unruhige Nacht, das will ich natürlich nicht. Warum lachen Sie jetzt? Das müsste Sie verrückt machen, so ein Widerspruch. Ja? Ja, wo steckt der Trick? Shannon unterstellt natürlich, dass diese Zeichen rein zufällig kommen, wie bei einem Münzwurf. Wenn ich aber vorher mit Ihnen heimlich verabredet habe, dass es nur 1-0 ist, habe ich genau diese Zufälligkeit verletzt. Das heißt, ich habe sie reingelegt. Oder mit anderen Worten, die Grundvoraussetzungen, die Shannon gemacht hat, sind verletzt. Okay? Das haben Informatiker, Shannon war ja ein Mathematiker, dann aber auch erkannt, so geht es halt nicht. Das heißt, habe ich solche Teilgesetzmäßigkeiten da drin, dann müsste ich die Informationsmenge ein bisschen anders definieren, und das kann man auch machen. Das würden wir dann als algorithmische Entropie bezeichnen. Also, an dieser Stelle mache ich Schluss, obwohl, hallo, dann lassen Sie mich diese paar Worte noch sagen. Obwohl wir noch drei Kapitel hätten, die machen wir dann am nächsten Montag, also ganz kurz, am Freitag wieder keine Vorlesung. Die müssen trauern jetzt. So ist gut, ja, es geht ja. So, am Freitag wieder keine Vorlesung, am nächsten Montag sehen wir uns wieder. Und ich habe so langsam gemacht, und das hat einen Grund, weil ich weiß, dass das für Sie ganz wichtig ist und Sie sollten es auch wirklich verstanden haben. Also schauen Sie sich das Skript, schauen Sie sich die Folien bis zur Syntaxnotation nochmal an. Tschüss.